davon gehört, wir haben im letzten Begegnungscafé, lag ja jetzt 2 Wochen fast schon zurück, über Glück gesprochen und über die Frage, was bedeutet Glück für dich? Und in diesem relativ großen Kreis, und die meisten sind ja auch da, saßen Menschen, die schon eine ziemlich lange Wegstrecke ihres Lebens hinter sich gebracht hatten, die auch große Erfahrungen schon hatten, viele Erfahrungen unterschiedlichster Art hatten. Ich fand, es war ein ganz offener und auch sehr anregender Austausch, der mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Und beim Hinhören in diese Runde ist mir so klar geworden, dass Glück nichts damit zu tun hat, dass Unglück nicht da ist. Also Glück hat nichts zu tun mit der Abwesenheit von Unglück. Da ist viel mehr dahinter. Dass sogar in schweren Zeiten und Glück empfunden werden kann, dass schwere Zeiten, also Leid und Glück, irgendwie zusammenhängen, dass es da eine Wechselwirkung zwischen den beiden Dingen gibt. In diesem Kreis waren ja Menschen, die hatten den Krieg erlebt, das ganze Leid des Krieges, Tod und Verlust von engsten Familienangehörigen erlebt, Vertreibung aus der Heimat erlebt. Da waren Menschen mit langer Krankheit, langer Zeiten von Krankheit, schwerer Krankheit, langer Zeit, wo die Schmerzen geplagt haben. Und ich habe gemerkt, hey, da sitzen mir Leute gegenüber, die irgendwie mehr als nur zufrieden Menschen waren. Ich sage einfach mal, das waren Menschen mit einem glücklichen Herzen. Ihr wisst, was ich meine. Klingt ein bisschen blumig, aber es drückt es am besten aus, was ich meine. Und mich hat das dazu gebracht, noch einmal so mir Gedanken zu machen, ob und wie Leiden und Glück zusammenhängen. Und gefragt auch, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Jetzt weiß ich, wenn man über Leiden spricht, wenn man über Leiden predigt, dann betritt man irgendwie so ein Minenfeld oder zumindest heiligen Boden. Weil Predigten über so ein Thema sind immer schwierig, weil einfach nicht alle Fragen beantwortet werden können. Und ich selbst, der ich zwar schon auch schwere Zeiten von Krankheit erlebt habe, mit ungewissem Ausgang, aber ich habe noch nie einen Krieg erlebt und das Leiden der Menschen in einem Krieg erlebt. Und ich weiß, dass ich zu diesem Thema niemanden irgendwie belehren kann. Was mir vielleicht das Recht gibt, über dieses Thema zu predigen, ist allein die Tatsache, dass ich einige Menschen kenne, die sehr viel durchgemacht haben und auch noch kenne, und dass die Bibel relativ häufig über Leid spricht, über Leiden spricht. Ich hatte im Bibelgespräch zum Einstieg in das Thema so eine uralte oder sehr alte Parabel, die scheinbar aus dem Chinesischen kommt, vorgelesen. Und ich möchte sie uns hier auch an dieser Stelle mal so kurz als Impuls mit reingeben, um ins Nachdenken zu kommen über dieses Thema. Da ist ein Bauer, der hat sehr karges Land zu bestellen. Dieser Bauer hat nur ein Pferd und er hat einen Sohn, der ihm hilft. Jetzt kommt es eines Tages dazu, dass das Pferd abhaut. Und jetzt kommen die Dorfbewohner zu diesem Bauern und bedauern ihn wegen seines Unglücks. Und der Bauer sagt, woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist? Und in der folgenden Woche kommt das Pferd tatsächlich wieder zurück und bringt 10 Wildpferde mit. Und jetzt kommen die Dorfbewohner wieder und beglückwünschen den Bauern zu seinem Glück. Und er sagt, woher wisst ihr, dass es Glück ist? Dann, kurz darauf, reitet sein Sohn mit einem Wildpferd raus und das Wildpferd schmeißt ihn ab. Der Sohn bricht sich das Bein. Und jetzt kommen die Dorfbewohner und bedauern den Bauern wegen seines Unglücks. Und der Bauer sagt, woher wisst ihr, dass es Unglück ist? Es bricht ein Krieg aus. Aus der Stadt kommen die Soldaten und holen alle jungen Männer mit. Nur der eine Sohn von den Bauern, den nehmen sie nicht mit. Er hatte ein gebrochenes Bein. Nur mal so als Impuls zum Nachdenken darüber, wie Unglück und Glück zusammenhängen können. Und die Botschaft dieser Parabel, die könnte man ja so zusammenfassen in dem Satz, jedes Leiden, das du durchlebst, hat einen Sinn, nur den Sinn erkennen wir oft nicht sofort. Und deshalb musst du Leid halt tapfer ertragen, bis es vorbei ist. Mag sein, dass das eine gewisse Hilfestellung ist für unsere Vorstellungen, aber mir klingt das zu einfach. Es ist auch irgendwie zu sehr eine Verharmlosung von schwierigen Zeiten, dass man einfach nur sagt, am Ende macht doch alles irgendwie Sinn. Das wäre mir ein bisschen zu einfach. Ich weiß nicht, ob ihr Viktor Frankl kennt. Viktor Frankl ist ein mittlerweile sehr bekannter jüdischer Psychologe und auch Christ, der in der Nazizeit mit seiner Familie im Konzentrationslager war. Und er hat als einziger seiner sehr großen Familie das Konzentrationslager überlebt. Und der hat mehrere Bücher geschrieben und ein sehr gutes Buch, ein sehr schwer zu lesendes Buch allerdings, das hat den Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychiater erlebt das Konzentrationslager. Hochinteressantes Buch, schwere Kost. Er berichtet darin, dass als er ins Konzentrationslager kam, hat er versucht, nicht die Frage zu beantworten. Warum? Warum so schlimm? Warum gerade ich? Sondern nur die Frage, was ist in dieser Situation der Anruf des Leidens an mich? Er sagt, das sei seine Überlebensstrategie gewesen in diesem Konzentrationslager. Also zu fragen, was ist in dieser Situation die Anfrage des Leidens an mich? Vielleicht können solche Fragen nur Psychologen stellen, aber ich finde diese Frage interessant und ich möchte dieser Frage nochmal so ein bisschen nachgehen. Ich habe 4 Einsichten über das Leben in, ich sag's mal, dunklen Zeiten mitgebracht. Man kann immer über Leiden sehr abstrakt sprechen, aber es hat ja unheimlich viele Facetten, dieses Leid. Diese Einsichten, die ich mitgebracht habe, ich werde sie gleich an die Wand werfen, stammen teilweise aus der Bibel, teilweise aus eigenen Erfahrungen. Und ihr sollt selbst darüber entscheiden, ob ihr diese Ansichten teilt oder nicht, oder ob sie vielleicht hilfreich sein können für euch. Das Erste: Dunkle Zeiten gehören zum Leben dazu. Ich glaube, es gibt niemanden, der solche Zeiten nicht kennt. Und das ist schon mal wichtig zu wissen, denn wenn man in solche Phasen hineinläuft, dann meint man ja immer, man ist der Einzige, dem es so geht. Alle anderen Paare leben glücklich, nur meine Beziehung geht in die Brüche. Alle anderen haben einen Job, der sie erfüllt, nur ich quäle mich jeden Tag durch meinen Arbeitstag, Stunde für Stunde. Und da ist die große Gefahr zu denken, ich bin der Einzige. Ich bin der Einzige, dem so schlecht geht. Liegt auch daran ein bisschen, dass wir in unserer Kultur ja das Leiden gerne auch ein bisschen kaschieren. Das hatten wir in alten Kulturen weniger. Da gab es tatsächlich, da wurde Leiden offengelegt. Man hat das in der Gemeinschaft dann auch erlitten. Es gab Trauerrituale in alten Zeiten. Das haben wir heute alles viel weniger. Heute geht man eher zum Therapeuten, damit man möglichst schnell wieder gut drauf ist. Aber es ist nicht normal, ein Leben zu führen, das von Sieg zu Sieg geht. Auch wenn manche Bücher das lehren möchten. Und ich habe auch solche Bücher im Regal stehen. Ich habe noch gestern mal durchgeschaut. Da habe ich ein Buch stehen. Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Solche Seminare habe ich früher besucht, ich fand die ganz toll. Mag ja auch gut sein, da gibt es ja auch gute Impulse. Aber alles das, was da drin steht, ist Unsinn, wenn die Tatsache darin ausgeblendet wird, dass es in unserem menschlichen Leben keine schwierigen, keine dunklen Phasen gibt. Also dunkle Zeiten gehören zum Leben dazu. Aber genauso wichtig ist die zweite Aussage: Du bist nicht schuld. Du bist nicht schuld an deinem Leid. Es passiert etwas Schlimmes, wo ich sage, oh, hätte ich doch auf das Kind besser aufgepasst, dann wäre es nicht vors Auto gelaufen. Hätte ich mich doch mehr um meine Beziehung gekümmert, dann wäre die jetzt nicht kaputt. Und da kann ich so in Gedankenspiralen reinkommen, wo es schwer wird, wieder rauszufinden. Und mag sein, dass da auch eine Wahrheit drinsteckt. Aber keiner gibt mir die Garantie, dass es nicht auch passiert wäre, wenn ich das und das nicht gemacht hätte. Ganz schlimm wird es, wenn ich sage, ich bin selbst schuld dran und deshalb ist es jetzt sicher eine Strafe, dass mir das widerfährt. Solche Gedanken sind sehr weit verbreitet, auch in christlichen Kreisen. Aber diese beiden ersten Punkte, die jetzt hier vorne stehen, die erschließen sich vielleicht allein durch menschliche, durch eigene Erfahrung, durch Beobachtung. Das, was ich jetzt sage, geht dann jetzt gleich noch ein bisschen weiter. Dem Leiden eine Gestalt zu geben, so wie das ja der Viktor Frankl so für sich formuliert hat. Also nicht nur zu sagen, ich muss das Leiden irgendwie bewältigen, sondern so wie es dir Viktor Frankl formuliert hat, sogar eine innere Gestalt im Leiden zu erkennen. Ich glaube, das kann nur der Glaube. Das kann nur der Glaube. Und die beiden nächsten Punkte, die ich jetzt mitgebracht habe, haben ausschließlich mit unserem Glauben zu tun. Die Bibel nimmt das Leiden sehr ernst, auch schon im Alten Testament. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Es heißt ja, ich könnte jetzt mehrere Beispiele bringen, in diesem Psalm 34, Vers 20, da heißt es, der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. In der Tageslosung heute haben wir gelesen, die Gerechten freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich. Aber hier steht auch noch was anderes. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Also das Gegenteil von dem, was viele Menschen über Christsein denken. Ich muss nur genug beten und nur fest genug glauben, dann geht es mir gut. Hier wird das Gegenteil gesagt. Hier wird sogar gesagt, der Gerechte leidet. Also offensichtlich ist das ein Teil eines Wandelns mit Gott, eines aufrechten Lebens. Es ist sehr interessant zu sehen, wie andere Religionen mit dem Thema Leid umgehen. Ich kann das jetzt gar nicht groß ausführen, aber im Buddhismus oder in anderen fernöstlichen Strömungen, ich sage jetzt nicht Religionen, da geht es im Wesentlichen darum, wie der Mensch dem Leiden ausweichen kann. Denn Leiden kommt aus der Anhänglichkeit des Menschen an die Materie, so ganz grob zusammengefasst. Der Islam kennt kein positives Denken über das Leiden. Mohammed selbst hat nie gelitten, sondern er war ein siegreicher Kämpfer. Für Muslime ist es eine schreckliche Vorstellung, und das habt ihr vielleicht schon in Gesprächen mit Muslimen selber erlebt, dass Christen sagen, dass Jesus am Kreuz starb, gelitten hat und fragen, wie kann Gott das zulassen? Kein anderes religiöses Konzept nimmt das Leiden so radikal ernst wie der christliche Glaube. Deshalb ist die nächste Aussage über das Leiden eine ganz, ganz zentrale Aussage. Gott kennt dein Leid. Klingt vielleicht etwas platt, haben wir schon x-mal gehört. Aber diese Aussage ist weder verharmlosend noch vertröstend. Und vielleicht kannst du ja ein Lied davon singen, wenn du gerade in einer ganz schwierigen, wirklich dunklen Phase bist in deinem Leben. Und du erzählst jemand anderem von deiner Not, von deinen Schmerzen, von deinen Problemen, dann bekommst du sicher sehr oft so ein mitfühlendes Kopfnicken, Zuspruch, eine Umarmung, alles wunderbar. Aber eigentlich kannst du sicher sein, dass niemand dein Leid wirklich so sieht, wie du es gerade empfindest und wie du es gerade erlebst. Und deshalb ist diese Aussage, Gott kennt dein Leid, eine ganz, ganz zentrale Aussage der Bibel. Ich könnte auch hier wieder viele Beispiele nennen, aber es gibt im Alten Testament eine berührende Geschichte im ersten Mosebuch, wo berichtet wird, dass Jakob, der große Jakob, Stammvater Israels, zwei Frauen hatte. Wir wissen ja, der war in seine Rahel fürchterlich verliebt. Der hat ja alles getan, um seine Rahel zu bekommen. Das war die große Liebe seines Lebens. Aber er war mit zwei Frauen verheiratet, weil man ihm eben eine zweite, die Lea, noch untergeschoben hat. Ich möchte das jetzt nicht im Detail erklären, aber es war so, er hatte zwei Frauen, aber die eine liebte er und die andere liebte er halt weniger. Und da war die Rahel auch noch scheinbar hübscher als die Lea. Und jetzt könnte man sagen, dumm gelaufen, so ist das Leben. Und dann heißt es in 1. Mose 29, Vers 31, als Gott, der Herr, sah, dass Lea weniger geliebt wurde, Punkt, 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 ich mache gleich fertig. Allein schon dieser Satz, als Gott, der Herr, sah, dass Lea weniger geliebt wurde, machte er sie fruchtbar. Sie bekam dann Kinder. Und die Rahel bekam diese Kinder nicht. Die bekam sie erst viel später, obwohl sie sich sehnlichst welche wünschte. Also, ich finde es so berührend, dass dieser heilige, große, majestätische Gott in einem kleinen, winzig kleinen Land, in einem winzig kleinen Dorf eine Frau sieht, die weniger geliebt wurde, die übersehen wurde von ihrem Mann. Und dieses Gott sieht, das zieht sich ja durch die ganze Bibel durch. Auch gerade im Neuen Testament. Und das streicht einmal in eurem Neuen Testament oder nur in den Evangelien alle Sätze, die mit und Jesus sah oder und Gott sah. Und Jesus sah einen Zöllner am Zoll sitzen. Er sah eine Frau. Er sah einen Kranken. Er sah einen Lahmen. Und wen sieht er in aller Regel? Sind es die Ausgestoßenen? Sind es die Kranken? Sind es die Leidenden? So wie Gott das Leid der ungeliebten Lea gesehen hat, so sieht Gott dein Leid. Und Gott berührt dein Leid deshalb, weil er Leiden aus persönlichen Erfahrungen kennt. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal des Evangeliums, ein Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens. Allah kann gar nicht leiden. Das würde komplett seiner Definition von Allmacht widersprechen. Es gibt nur einen Glauben, der davon erzählt, dass Gott Mensch wird und dass Gott selber leidet. Jesus hat gelitten als wahrer Mensch, aber eben auch als wahrer Gott. Und diese Vorstellung hat die Juden genauso provoziert damals bis heute wie die Griechen und die Menschen bis heute. Und deshalb kann nur das Christentum dem Leiden eine innere Gestalt, ich finde, das ist eine gute Beschreibung, eine innere Gestalt geben, nur deshalb. Jesus weiß aus eigenem Erleben, welche Schmerzen es bereitet, wenn einem dicke Nägel durch die Hände getrieben werden. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, wenn man so langsam verdurstet. Er weiß, wie es ist, von den besten Freunden verraten zu werden. Er weiß, wie es ist, gedemütigt zu werden, verspottet, bespuckt zu werden, hat Demütigung erfahren. Und für ihn hat sich das alles genauso angefühlt wie für jeden von uns, wenn uns so etwas Ähnliches passiert. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, Angst vor dem Sterben zu haben. Gott kennt alles Leid der Welt, alle Schmerzen der Welt aus eigener Erfahrung. Damit verliert dieser Satz, Gott kennt dein Leid, jede Oberflächlichkeit, wie sie vielleicht manchmal so durchklingt, wenn wir diesen Satz hören. Was auch immer dein Leiden und dein Schmerz ist, es ist in dem Leiden Jesu dort am Kreuz schon mit drin. Er kennt das. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Jesaja 53, ihr kennt die Verse. Aber der christliche Glaube geht jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, wirst du leiden. Denn das Leiden ist auch Bestandteil deiner Berufung. Was möchten wir jetzt sagen? Ich mute euch jetzt eine schockierende Stelle aus dem Brief des Paulus zu. An die Philipper. Philipper 1, Vers 29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Also Leiden ist nicht nur ein Teil des Paketes eines Jüngers Jesu. Leiden ist sogar ein Geschenk. Ein Geschenk. In anderen Übersetzungen heißt es, denn euch wurde die Gnade zuteil zu leiden. Ist ja auch nicht viel besser. So ein Vers ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung. Und darunter ist eines ganz sicher nicht zu verstehen, dass Gott dir jetzt eine unheilbare Krankheit schenkt. Und das ist jetzt ein Geschenk. Natürlich nicht. Gott hat die Krankheit nicht gemacht. Krankheit und Tod kamen durch die Sünde in die Welt. Gott möchte nicht, dass wir Schmerzen leiden. Leiden an sich ist nichts Gutes. Aber was der Paulus hier sagt, das ist, wenn man es im gesamten Kontext liest, dieses Philipperbriefes, er meint, das im Glauben durchlebte Leiden bekommt eine innere Gestalt, einen inneren Wert, der Jesus verherrlicht. Das ist gemeint. Ich sage diesen Satz nochmal. Das im Glauben durchlebte Leiden bekommt eine innere Gestalt, einen inneren Wert, der Jesus verherrlicht. Und in diesem Vers geht es natürlich vor allem um das Leiden in der Verfolgung, von dem das Neue Testament sehr häufig spricht, auch weil es für die ersten Christen eben eine Realität in ihrem Alltag gemeint ist. Wenn ein Mensch an Jesus glaubt, ihm nachfolgt, wird allein die Tatsache, dass er Jesus folgt, Widerstand erzeugen. Und mich beeindruckt, mich erschüttert dann auch regelrecht, wie Jesus das sagt an anderer Stelle, wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Und mit der Welt sind nicht die Menschen um uns herum gemeint, sondern die Welt ist nach der Vorstellung des Neuen Testaments das System der Zeit. Dieses System steht in einem Kontrast zu dem, wofür die Jünger Jesu und auch Jesus selbst eben steht. Das heißt, Widerstand, schwierige Zeiten und auch Leiden sind Teil der Nachfolge. Jetzt leben wir natürlich in einer Welt, in diesem Teil der Welt, wo wir leben, in dem ein Jesusbekenntnis ja noch nicht zur Verfolgung führt. Wir wissen, es gibt ganz, ganz viele Christen auf dieser Welt, die ganz schön viel riskieren, wenn sie eine Bibel besitzen, wenn sie Versammlungen besuchen. Was Jesus klar macht, ist, wenn sich unser Christsein darauf beschränkt, dass wir sagen, Gott ist einfach für mich da und er ist zuständig dafür, dass ich glücklich bin, dann entspricht das nicht dem, was Jesus unter Nachfolge versteht. Dieser Ruf ist viel radikaler und auch kostspieliger. Nochmal zurück zu diesem Satz von Viktor Frankl, wo er gesagt hat, frage nicht, warum trifft das Leiden mich, sondern frage, was soll ich in dieser schwierigen Situation Neues für mich entdecken? Deshalb möchte ich jetzt den Blick werfen auf das, was wachsen kann, welche Früchte wachsen können, wenn du in einer persönlichen, ganz schwierigen Situation bist, eine schwere Zeit durchlebst und eine neue Berührung vielleicht mit Gott hast. Denn es geht nicht um ein bestmögliches Aushalten und Durchhalten im Leiden, bis es dann endlich vorbei ist, sondern dass da eine innere Qualität neu entsteht, dass da etwas wachsen kann. Und ich möchte einmal ein paar solche Früchte des Herzens so nennen. Früchte, die nur wachsen können auf ziemlich schwierigem Terrain. Ich komme ja nun aus der Biologie und aus der Pflanzenwelt. Und ihr wisst und ich weiß, dass es gibt Pflanzen, die schaffen es nur, Blüten zu bilden und auch Früchte zu entwickeln, wenn sie auf sehr, sehr kargem Boden stehen. Die also ganz andere Anforderungen an ihre Verhältnisse stellen als normalerweise. Es gibt Pflanzen, die brauchen ganz, ganz trockene Böden. Viel, viel Wärme, viel, viel Sonne. Sonst kommen die gar nicht zur Blüte. Und aus der Blüte entsteht ja dann immer auch eine Frucht. Oder nehmt einen ganz einfachen, eine Blumenwiese, wie wir sie ja so schön finden. Eine Blumenwiese kann nicht entstehen auf einem gut gedüngten, pestizidbelasteten, nährstoffreichen Boden. Nein, es braucht einen kargen. Es darf kein Dünger drauf. es darf kein Pestizid drauf. Möglichst volle Sonne, trocken. Deswegen haben wir so wenig Blumenwiesen in unserer Zeit. Also manche Früchte können nur entstehen, das ist jetzt mein Bild, das ich euch so vermittle, auf sehr kargem Boden. Auf Terrain, wo wir am liebsten sofort davonfliehen möchten. Das Leiden an sich ist nicht gut. Dieses Terrain würden wir am liebsten so schnell wie möglich verlassen. Aber aus kargem Boden, aus dem kargen Boden des Leidens, kann Geduld wachsen. Sagt uns ja auch die Bibel. Wir rühmen uns, schreibt der Paulus den Römern, auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld wirkt. Also Geduld bedeutet dranbleiben, auch wenn es schwerfällt. Das kann man ja in keinem Buch lernen. Das kann ich mir nicht erzählen lassen, nicht trainieren. Das muss wachsen, aber kann nur wachsen auf einem kargen Boden. Etwas, was wir ganz schwer aushalten können, ist Demütigung. Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen gemacht. Demütigungen erleben heute Kinder auch in der Schule, weil eben die Instrumente zur Verfügung stehen, Menschen wirklich auch durch Mobbing zu erniedrigen. Ganz schlimm, Demütigung. Am liebsten möchte man da zurückschlagen oder zurückdemütigen, um sich selbst dann wohler zu fühlen. Demütigung kann aber auch bewirken, dass ich mit Demut reagiere, wo ich dann so zu einer Haltung komme, wo ich sage, okay, es ist nicht das Wichtigste, ob ich gut dastehe. Es ist nicht das Wichtigste, ob mich alle toll finden. Dann kann Demut wachsen. Wie gehst du mit Unrecht um? Jeder hat schon mal erfahren, was Unrecht ist. Ist schon mal ungerecht behandelt worden. Das Natürlichste von der Welt wäre natürlich, rebellisch zu werden, bitter zu werden, zornig zu reagieren. Oder du kannst auf Unrecht mit Vergebung reagieren. Vergebung ist ja ein schönes Wort. Alle Leute finden Vergebung toll. C.S. Lewis hat einmal gesagt, jeder findet, dass Vergebung eine tolle Idee ist, bis er eines Tages selbst etwas zu vergeben hat. Vergebung können wir nur lernen, wenn jemand uns Unrecht tut. Wie gehst du damit um, wenn jemand in deiner Umgebung seine Emotionen nicht im Griff hat? Wutanfälle bekommt? Vielleicht sogar in einer unmittelbaren Umgebung, da reizt es einen doch, mit gleicher Münze heimzuzahlen. Aber nur in der Erfahrung von Wut, von emotionalen Ausbrüchen, können wir Sanftmut lernen. Also Sanftmut bedeutet bedeutet emotional ruhig und liebevoll zu reagieren in einer Umgebung, die emotional negativ aufgeladen ist. Das ist Sanftmut. Wer mag gerne Enttäuschungen? Wer von euch ist nicht schon mal enttäuscht worden? Da investiert man viel in eine Freundschaft und dann wird diese Freundschaft verraten oder wie auch immer. Das Blöde ist, jeder Mensch wird dich früher oder später enttäuschen, wenn du ihn nahe genug an dich ranlässt, weil Menschen eben Menschen sind. Aber es kann auch dazu führen, dass ich mich einfach damit versöhne, dass es nicht immer nur um mich geht, dass nicht immer ich im Mittelpunkt stehe. Und das nennt man dann Gelassenheit. Aus Enttäuschung kann Gelassenheit wachsen. Also bedeutet innerlich Frieden zu finden, wenn nicht alles nach meinem Kopf geht. Das ist Gelassenheit. Wie gehst du mit Scheitern um? Scheitern ist ja so etwas ähnliches wie eine Enttäuschung, nur eben über sich selbst. Da kann ich so reagieren, wie es die meisten tun, die Schuld auf die anderen schieben. Oder ich falle in ein Loch, kann auch sein. Scheitern ist aber auch immer eine Einladung zur Bescheidenheit. Also nicht in den Sinnbescheidenheit, dass ich mich selber permanent klein mache, darum geht es überhaupt nicht, sondern zu sagen, ich bescheide mich mit dem, was ich bin und wer ich bin. Ich muss nicht mehr aus mir machen. Das hat etwas Bescheidenes, etwas Duftendes. Und das Letzte, wie gehst du mit einer Glaubenskrise, wo du vielleicht total enttäuscht bist von Gott, wo alle Glaubensvorstellungen oder theologischen Konzepte zusammenbrechen und du wirklich eine große Krise hast im Glauben, dann entscheidet sich, ob Gott so groß ist wie unser Hirn, wie unser Gehirn, oder ob er größer sein darf. Und wir Gott dann auch noch ehren können in einer solchen Situation. Deshalb ist die Glaubenskrise eine Einladung zur Ehrfurcht. Ehrfurcht ist ein Begriff, der ja heute nicht so beliebt ist, nicht mehr viel verwendet wird. Aber die Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sprüche 1, Vers 7. Jetzt habe ich gerade relativ viel von Früchten gesprochen, die in schweren Zeiten wachsen können. Ich glaube, dunkle Zeiten sind Zeiten, in denen immer zwei Stimmen um uns werben. Die eine Stimme ist die Stimme der Bitterkeit, die Stimme der Anklage, die Stimme des Selbstmitleids, vielleicht auch des Zynismus. Und in solchen Zeiten sind wir sehr empfänglich für solche Stimmen. Aber es gibt die Stimme Gottes, die sagt, ich kann dir nicht alles erklären, was hier gerade widerfährt, aber ich bleibe bei dir. Und wenn du auf diese Stimme hörst, dann wirst du sehen, dass diese Dinge, diese Früchte in deinem Leben wachsen und dass diese Früchte des Herzens, sage ich mal, für andere auch sichtbar, für andere spürbar werden, dass du dadurch auch zum Segen für andere werden kannst. Ich finde es so schön, dass von den großen Persönlichkeiten der Bibel keiner sagt, es ist alles easy mit Gott. Der große Apostel Paulus, der schreibt, wir wollen euch die Not nicht verschweigen, liebe Brüder. Und dann geht es weiter, unsere Kraft war erschöpft so sehr, dass wir am Leben verzweifelten. Das ist der große Apostel Paulus. Er verschweigt nicht, er teilt sich mit. Schon mal wichtig. Aber er sagt an anderer Stelle eben auch, im gleichen Kapitel des 2. Korintherbriefes, sagt er, gepriesen sei Gott, der Vater des Erbarmens, der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind. Durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Paulus sagt, ich erlebe im Leiden Trost. Und nur deshalb kann ich euch jetzt trösten. Das ist vielleicht auch eine interessante Perspektive. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder gegangen ist in schwierigen Situationen. Ich kann von mir sagen, Zeiten des Leidens in meinem Leben habe ich so erfahren, dass ich eine ganz besondere Nähe zu Gott spürte. Diese Liebe besonders gespürt habe, die er für mich hat. Wo ich gesagt habe, ich berge mich jetzt bei dir. Wo denn sonst? Ich berge mich aber bei dir, Gott. So wie der Psalmist sagt, Herr, du mein Fels und meine Burg und mein Retter, bei dem ich mich berge. Ja. Ich bin allerdings selbstverantwortlich, bei wem ich mich berge. Ihr Lieben, Jesus hat uns nicht verheißen, dass wir ohne Leiden durchs Leben gehen, aber er hat uns verheißen, dass wir nie sinnlos und einsam durchs Leiden gehen sollen, sondern dass wir zu ihm kommen sollen. Ich denke, im Letzten brauchen wir im Leiden nicht eine Antwort auf alle Fragen. Die kriegen wir nicht. Das Einzige, was wir brauchen, ist diese Burg, in der wir uns bergen können und einen Herrn, der uns die Lasten abnimmt. Jesus hat es ja gesagt. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Das ist die Einladung an uns. Und dass wir in diesen schweren Zeiten dann auch erleben, dass diese Früchte wachsen können, von denen wir selbst zehren können und von denen andere auch teilhaben können.